Kaffeepause.
Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Kaffeepause. Vor ein paar Wochen habe ich schon mit der Susanne Martins Kaffee, respektive das Kräuterteerpause, getrunken und über die Pest im Mittelalter in Bern geredet. Dabei sind die künstlerischen Werke Totentanz von Nicolas Manuel Deutsch im Zentrum gestanden. Susanne ist Kuratorin für das Mittelalter, Skulpturen und Grafiken bei uns im Museum. Susanne, jetzt hocken wir wieder mit Kaffee für mich und Kräutertee für dich, zusammen in der Pause. Und du hast dir ein Thema für die heutige Podcast-Folge ausgesucht, das zu deinem Kräutertee passt. Was wäre das genau?
Ich habe heute den Kräutertee Tulsi Relax genommen. Der hat mich schon vom Namen her immer so lustig gedunkt und heute passt der Tulsi Relax sehr gut zum Thema, weil was ich mir vorgenommen habe, heute habe ich unter das Titelthema gestellt, erzwungene Entschleunigung. Mhm. Das ist ein Phänomen, das mich in der Zeit des Lockdowns bei der Corona-Krise sehr stark beschäftigt hat. Mit seinen Vor- und Nachteilen. Und als ich eines Tages ins Museum gegangen bin und durch die Ausstellung gelaufen bin, ist mir plötzlich die Idee gekommen, dass es wahrscheinlich auch im Mittelalter schon so Phasen von erzwungener Entschleunigung gegeben hat. Und zwar habe ich das, ist mir die Idee gekommen, im ersten Raum, im ersten Stock, vor einer 1000-Blumen-Tapisserie.
Und die 1000-Blumen-Tapisserie, die ist ja, wenn man bei uns in den ersten Stock hochläuft und links abbiegt, die Ausstellung erobert das Gut. Und als ich das erste Mal reingelaufen bin, sieht man zuerst einen abdunkelten Raum und dann hinten dran ganz gross ist die 1000-Blumen-Tapisserie erleuchtet. Und das ist wirklich so der erste Blick, der ihm so drauf fällt. Es ist riesengross und es hat sehr kräftige Farben, für das es ja eine alte Tapisserie ist, aus dem 15. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche, und immer noch eine ungemeine Leuchtkraft hat.
Ja, es ist wirklich ein erstaunliches Werk, weil so ausgestellt ist, dass es einem wirklich gerade drin hineinzieht. Und das, weil der Raum so dunkel ist er, damit die Farben eben nicht Schaden nehmen. Mhm. Wenn die Farben lang beleuchtet werden, dann nachher verbleichen sie, das wissen wir alle. Und die 1000-Blumen-Tapisserie ist fast 500 Jahre in Bern in der Kiste vom Ratshausgewölbe aufbewahrt worden. Und dauerhaft ausgestellt wird sie erst in den letzten 100 Jahren. Und darum ist auch die Farbigkeit noch verhältnismäßig gut. Wenn man sie 500 Jahre lang gezeigt hätte, wäre sie ganz verbleicht gewesen.
Und wenn man ja dann näher zu suchen geht, sieht man einerseits die Farbe besser, aber man sieht ja die ganz verschiedenen Pflanzen, die man auf dieser Tapisserie erkennen kann.
Genau, die 1000-Blumen-Tapisserie heisst sie, weil sie auf einem dunkelblauen Grund, der früher mal grün war, ganz viele verschiedene Pflanzenbouquets gezeigt. Ebenmässig verteilt auf der ganzen Wiese eigentlich, mit immer ein bisschen schönem Grün dazwischen. Und die Pflanzen sind alle einzeln erkennbar. Also man kann Eperi sehen, man kann Meierriesli sehen, man kann eine Rose sehen, man kann Schwertlilien sehen, man kann Nelken sehen. Es sind wirklich ganz viele Pflanzen, die man botanisch genau bestimmen kann. Das hat man sich auch mal vorgenommen und ist ungefähr auf 33 verschiedene Blumenarten gekommen, die man auf dieser Tapisserie sieht. Und darum hat sie auch den Namen 1000-Blumen-Tapisserie, auf Französisch Millefleur-Tapisserie. Das war ein Genre, also ein Bildmotiv, das aufgekommen ist im ausgehenden 15. Jahrhundert. Und unsere 1000-Blumen-Tapisserie ist ein einziges Stück, das von einer achteiligen Serie übrig geblieben ist. Also sind noch, neben dem, was wir haben, sind noch 5 weitere gleich grosse Tapisserien vorhanden gewesen und dann noch ein Tuch über ein Buffet und ein Tuch über eine Bank. Das war eine ganze Serie gewesen. Wir wissen ziemlich viel über diese Serie, weil wir Rechnungsbelege haben. Die hat der Burgunderherzog Philipp der Gute 1467 in Brüssel in Auftrag gegeben und sie muss offenbar ungefähr im Jahr dort hergestellt worden sein. Und dann hat sie zum Schatz gehört, wo der Philipp der Gute seinem Sohn Karl dem Kühnen hinterlassen hat bis im Tod. Und der Karl der Kühne war der Burgunderherzog, der ja sein Reich ausdehnen wollte und in dem Zusammenhang dann auch die Schweiz angegriffen hat. Und er, Karl der König, hat seine Sachen immer gerne bei sich gehabt. Also hat er auch alle seine Tapisserien mit auf Reisen genommen. Und darum sind die Tapisserien nachher den Eidgenossen in die Hände gefallen, wo der Karl der König bei Granson 1476 die Schlacht bei Granson verloren hat. So kommt das, dass ein Werk vom Burgunderhof heute in Bern zu bewundern ist.
Und als die Schweizer dann zumal die Beute gesehen haben und die 1000 Blumentapisserie gefunden haben, war das etwas Seltenes gewesen, so etwas zu finden, so eine Tapisserie? Oder hat es so etwas Ähnliches oft gegeben?
Also die 1000 Blumentapisserien sind quasi eine Erfindung gewesen und der Burgunderhof war der führende Hof gewesen, was den ganzen Tapisserienbesitz eigentlich damals betroffen hat. Und das ist tatsächlich ein ganzes exklusives Produkt. Das ist auch ein Produkt, das sehr, sehr teuer war. Also das ist zu vergleichen mit wirklich irgendwie der teuersten Segeljacht, wo sich irgendein Firmeninhaber heute leistet. Das ist so eine Segeljacht, wäre die 1000 Blumentapisserie gewesen. Und die Eidgenossen haben so etwas überhaupt nicht gekannt, weil man das in der Schweiz auch gar niemand hat können herstellen. Das ist ausschließlich eben dort im flandrischen Gebiet produziert worden und das war ein Luxusgut gewesen, wo sie in dieser Qualität gar nicht gekannt haben. Die Eidgenossen haben es dann aufteilt untereinander, sodass eben von dieser ganzen Serie die sind verteilt worden. Man weiss zum Beispiel, dass auch so eine 1000-Blumen-Tapisserie nach Fribourg gekommen ist. Und die hat man dort in den Kathedralen aufgehängt. Und irgendwann im 17. Jahrhundert ist sie dann kaputt gegangen. Und die in Bern ist erhalten geblieben. Das führt uns aber jetzt nur auf Umweg zum Thema, das ich mir für heute eigentlich vorgenommen habe, nämlich die erzwungene Entschleunigung. Ich habe gesagt, es war eine Tapisserie von 7 oder 8 gewesen. Und man muss sich vorstellen, dass man einen ganzen Saal hat können ausstatten mit denen. Also nicht nur einen Raum, wie wir jetzt eine Wand haben, sondern man hat alle 4 Wände können mit dieser Tapisserie ausstaffieren. Und das hat der Burgunderherzog dann gemacht, wenn er grosse Hoffeste und Hofzusammenkünfte hatte. Und beim Karl und Kühne weiss man ziemlich genau, wie die Hofzusammenkünfte vonstatten gegangen sind. Weil er war darauf verpicht, dass alle zusammengerufen werden, seine Höflinge, den ganzen Hof und bei denen Audienzen immer müssen dabei stehen und sie müssen stockstill stehen.
Also drinnen im Raum? Oder
im Raum, drinnen, also dort, wo der Herzog seinen Thron aufgestellt hat er jeweils Audienzen gegeben. Und bei diesen Audienzen haben dann Bittsteller dürfen kommen und ihre Bitte vortragen. Und der ganze Hofstaat ist rechts und links vom Herzog, der Ranghierarchie nach, aufgestellt gewesen. Und hat müssen abwarten, bis die ganzen Audienzen vorbeigegangen sind, bis die einzelnen Leute kommen. Und hat einfach müssen stillstehen. Und man weiss, dass es relativ drastische Massnahmen gegeben hat, wenn man dort irgendwie aus der Reihe getanzt wäre. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man da irgendwie 2 oder 3 Stunden lang wirklich stillsteht, wahrscheinlich gar nicht so recht versteht, was eigentlich der Fürst mit dem Bittsteller verhandelt, weil der Bittsteller vielleicht aus Italien kommt und die wenigsten am Hof dann das Italienisch verstanden haben und weil man eh weit weg war und keine gute Akustik war, dann steht man und steht man und steht man. Aber was man machen in dieser Zeit, ist den Wanddekor anschauen. Und das ist mir in den Sinn gekommen, wo ich gemerkt habe, wie wir in dieser Corona-Zeit eigentlich sehr oft gegen unseren Willen gezwungen worden sind, zum Kürzer zu treten. Und das hat so etwas Doppeltes. Einerseits die Ruhe, die das generieren kann, wenn man sich auf etwas konzentriert und dann merkt, wie man Feinheiten sieht, die man eigentlich sonst gar nicht so richtig beachten muss. Und andererseits aber auch irgendwie der innere, leichte innere Aufruhr, weil es ja nicht eine freiwillig gewählte Haltung sozusagen von der Entschleunigung ist, sondern es ist eine aufgezwungene Haltung.
Ja, genau. Man muss mal innehalten und beobachten und die Umgebung wahrnehmen, mal ganz anders.
Genau, man muss innehalten. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie lange unter Umständen die Höflinge die Tapisserien angeschaut haben und was sie dann alles gesehen haben. Und wenn ich daran denke, wie unsere heutigen Museumsbesucher, ins Museum hineinkommen und wenn vielleicht jemand 5 Minuten vor einem Objekt stehen bleibt, dann hat er schon das Gefühl, jetzt hat er wirklich sehr lang sehr vieles gesehen und könnte sofort wieder weiterrennen, dann merkt man plötzlich, dass da eigentlich eine ganz andere Form von Wahrnehmung dahinter liegt. Und mir ist immer wieder aufgefallen, bei der Auseinandersetzung, gerade auch mit mittelalterlichen Kunstwerken, dass man oft merkt, dass man wirklich bei sehr vielem sehr, sehr lang muss schauen, bis man das Gefühl hat, man stellt sich ein bisschen ein auf die Sprache, die eigentlich das Kunstwerk redet. Und das ist ja etwas, was wir trotzdem immer wieder versuchen, wenn wir uns mit den Objekten von früher befassen, ist, als Historiker schauen wir auch zu verstehen, was man früher unter diesen Objekten verstanden hat. Und man versucht dann einen Sprung zu machen in die Gegenwart, sich zu überlegen, was von dem ist heute noch relevant und was ist weniger relevant. Aber man versucht sich mindestens mal anzunähern an das, was die Betrachter früher mit diesen Objekten angefangen haben. Und da ist es eben oft sehr hilfreich, wenn man eine Vorstellung hat, in welchem Kontext so ein Objekt eigentlich gebraucht worden ist. Und wenn man sich das Setting vorstellt, den ganzen Raum, voll mit den Leuten und mit dem Zwang, dass man sich nicht bewegen darf, dann merkt man, dass sinnliche Wahrnehmungen plötzlich so ein Feld werden, wo sich einem dann eine gewisse Freiheit auftut. In dieser erzwungenen Situation vom Stillstehen.
Wir wollen euch zwar nicht zwingen, aber es ist doch eine schöne Aufforderung eigentlich, wenn zum ersten Mal, wenn man ins Museum geht, dass sich die Zeit nimmt und mal ein bisschen länger vor einem Objekt steht und das mal in allen Winkeln und Situationen mal betrachtet. Super, danke vielmals für die Ausführungen. Und mehr Informationen und sicher auch ganz viele schöne Fotos findet ihr auf unserer Webseite zusammen mit den anderen Podcast-Folgen unter www.bhm.ch/podcast. Merci vielmals, Susanne.
Merci dir, Carolina. Und willkommen im Museum für die Besucher.
Genau. Bis ein anderes Mal.